Der Weg in die weite Welt beginnt für die Zwillinge und Rosa mit der Fahrt zum Kindergarten. Für mich beginnt er im Treppenhaus. Die Treppe hat nur 19 Stufen. Aber mit 3 Kindern, einer Mülltonne und einem Windelbeutel hat die Aktion eine gewisse Gottschalkreife. Wetten, dass die Mülltüte reißt, weil Fanny auf Stufe 9 meint, sie müsse mir beim Tragen helfen. Wetten, dass Lilly brüllt, weil ich sie nicht den schweren Windelbeutel schleppen lasse. Wetten, dass mir irgendwann Rosa aus dem Arm fällt, weil ich versuche, Lilly zu beruhigen und Fanny die Mülltüte zu entreißen. Sobald ich mit Sack und Pack halbwegs heil unten ankomme, möchte ich vor Dankbarkeit die Bodenfliesen küssen.
Überleben an der Wickelfront nennt der Spiegelredakteur Dieter Bednarz seine Aufzeichnungen. Und er beschreibt in humorvoll burlesker Art, was Millionen von Müttern vor ihm und einige Väter mit ihm erleben. Familienalltag. Die kleinen und mittleren Katastrophen, die sich tagtäglich im Zusammenleben mit Kindern ereignen. Die organisatorische Meisterleistung, diverse diametral entgegengesetzte Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen und trotzdem nicht den Mut zu verlieren. Auf der Suche nach dem neuen Mann geraten Jungväter, aber auch in Identitätskrisen. Im Stiegenhaus, so erzählt Dieter Bednarz, trifft er seinen Nachbarn Frankie.
Frankie ist ein Dutzend Jahre jünger, verheiratet mit Anke und Vater von Lotti und Friedrich, die so alt sind wie unsere Kinder. Frankie macht den Due Diligence. Er selbst ist allen immer einen Schritt voraus, ganz der Prototyp des Alpha-Tierchens. Was hab ich bloß falsch gemacht im Leben? Dieser Kerl da vor mir, dressed for success, verdient bestimmt das Doppelte, zumindest erhält er es. Er hat eine tolle Familie und kommt daher wie ein Erfolgsmensch. Und ich? Die Segelschuhe haben seit Jahrzehnten kein Bootsdeck mehr betreten und die Militärjacke sieht aus, als stamme sie aus dem Vietnamkrieg. Für den in Korea bin selbst ich zu jung.
Männerträume kreuzen hier Männerängste. Denn mit Kindern an der Seite bleibt kein Stein am anderen. Selbstwert und Selbstbestimmung sind in Frage gestellt. Als Michael Kölbl erfahren hat, dass er Vater wird, hat sich sein Lebenskonzept vollkommen verändert, erzählt er.
Mit 22, mein Lebensplan hat ganz anders ausgesehen. Und es war auch gar nicht geplant, so jung Vater zu werden. Das ist passiert und wir haben uns für das Kind entschieden. Es war sehr lebendig, wenn man dann auch beginnt, die Dinge ganz anders zu sehen und sich vorzustellen und auszumalen, wie wird denn das sein, wenn das Kind einmal da ist und die Geburt und die erste Woche und die ganze Planung und so weiter. Und das kommt dann sowieso ganz anders und man wird überwältigt von so vielen Ereignissen. Also mir ging es innerlich sehr heftig. Ich weiß nicht, ob das nach außen auch irgendwie sichtbar war, aber das waren schon großartige Momente.
Heute ist er Vater von 2 Kindern. Er lebt von seiner Frau getrennt, doch die Eltern teilen sich die Erziehungsaufgaben partnerschaftlich. Ein Familienmodell, das auch Mirko Pogarolz und seine Partnerin aufgegriffen haben. Nach der Trennung wohnt die gemeinsame Tochter abwechselnd bei der Mutter und bei ihm. Was ursprünglich als Experiment gedacht war, bewährt sich nun bereits seit 4 Jahren. Doppelresidenz nennt sich dieses Familienmodell, das in Österreich noch selten praktiziert wird. Doch manchmal müsse man neue Dinge einfach ausprobieren, um Stereotypen und Gewohnheiten aufzubrechen, sagt Mirko Pogarolz.
In der Beziehung zum Beispiel, jetzt haben wir 50-50, die Zeit für unsere Tochter. Und das muss man auch erstmal hinbringen, wenn man in einer Beziehung lebt, dass man es so gleich aufteilt. Also wirklich so gleich aufteilt. Weil ich glaube, dass da gewisse Dynamiken, wenn es Beruf ist zum Beispiel, dann dazu führt, dass das ganz schnell in ein Ungleichgewicht geraten kann. Also diesen klaren Rhythmus müsste man in einer Beziehung erstmal schaffen. Schafft man nicht.
Kreative Lebenskonzepte kombiniert mit straff durchorganisiertem Zeitmanagement. Die neuen Väter machen Schlagzeilen. Doch glaubt man den Soziologen Jan Eckert und Thomas Klein von der Universität Heidelberg, dann sind es die Männer, die für die niedrigen Geburtenraten in Deutschland und Österreich verantwortlich sind. Nach ihrer Studie »Männer, Kinderwunsch und generatives Verhalten«, die im Jahr 2006 erschienen ist, will jeder vierte Mann kinderlos bleiben. Kinder senken den Status, meinten die Befragten. Kinder kosten Geld, Zeit und Aufmerksamkeit. Und Partnerinnen erwarten, dass sich die Väter verstärkt im Familienleben engagieren. Fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen und schlecht bezahlte Teilzeitjobs lassen darum vor allem die Männer vor einer Familiengründung zurückschrecken. Auffallend ist, so Harald Werneck vom Institut für Psychologie der Universität Wien, dass sich der ideale Kinderwunsch vieler Paare vom realisierten Kinderwunsch stark unterscheidet.
Die ideale Konstellation, ein Bub, ein Mädchen mindestens, und dann schauen wir mal weiter, nicht? Das wäre sozusagen der ideale Kinderwunsch. Nur, er lässt sich für viele Paare nicht realisieren. Da muss man dann wieder auf vielen Ebenen schauen. Da gibt es die individuelle, die Partnerschaftsebene, nicht? Ich habe im Moment zumindest nicht den idealen Partner. Ich glaube vielleicht nicht daran, dass ich sozusagen über längere Zeit mit dem Partner und mit der Partnerin zusammenbleiben kann, wenn man sich die Scheidungsquoten ansieht. Es gibt sozusagen die andere Ebene, ein bisschen globaler. Es ist unverantwortlich, in diese Welt Kinder zu setzen, nicht? Aber was sich wirklich als vielleicht wichtigste Rahmenbedingung erwiesen hat, sind einfach die finanziellen Rahmenbedingungen. Wie wird arbeitsmarktpolitisch das Anliegen, Kinder zu bekommen, wie wird das unterstützt? Welche Arbeitszeitmodelle gibt es? Kommen die einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf zugute oder ist das eher hinderlich? Und in vielen Fällen erleben es die Eltern einfach als hinderlich. Sie müssen Barrieren überwinden, wenn sie sowohl ihrer Karriere nachgehen wollen oder vielleicht die Ausbildung einmal abschließen wollen und zugleich aber auch schon Kinder aufziehen wollen.
Statistisch gesehen werden derzeit 1,4 Kinder pro Frau in Österreich geboren. Und Mütter wie Väter entschließen sich immer später, Kinder zu bekommen. So liegt das Durchschnittsalter bei den Vätern mit 34,1 Jahren so hoch wie nie. Rund 90% der Paare leben vor allem während der ersten drei Lebensjahre des Kindes nach dem traditionellen Modell. Die Mutter bleibt beim Kind, der Vater ist voll erwerbstätig. Obwohl Väter immer größeres Interesse zeigen, mit ihren Familien auch Zeit zu verbringen.
Väter sehen das wirklich als wichtig, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Sie sind auch bereit, Einkommenseinbußen in Kauf zu nehmen. Das ist etwas, was vor 10, 20 Jahren noch nicht der Fall war. Da haben die Väter gesagt, ihr Beitrag ist der ökonomische, ist einfach das Geld nach Hause zu bringen, die Existenz für die Familie zu sichern. Und alles, was mit der Kindererziehung zu tun hat, ist zumindest einmal die erste Zeit, wenn die Kinder ganz klein sind, die Aufgabe der Partnerin. Das ist vor 10, 20 Jahren noch durchaus das mehrheitsfähige Modell gewesen, was auch die Mehrzahl der Väter und übrigens auch der Mütter befürwortet hat. Und da hat sich schon etwas verändert.
Doch nur etwa 3% der Väter nehmen die Möglichkeit wahr, in Karenz zu gehen. Ein Hauptgrund dafür sind die finanziellen Einbußen, die Väter in Kauf nehmen müssen. Das wollte die deutsche CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ändern. Im Jahr 2005 brach sie mit dem Slogan auf: Neue Väter braucht das Land. Um diese neuen Väter zu erziehen, bot sie von Seiten des Staates an, das sogenannte Erziehungsgeld in den ersten 14 Lebensmonaten drastisch zu erhöhen, wenn die Väter 2 Monate davon beim Kind blieben. Damit wollte sie erreichen, dass Väter mehr Bezug zu ihren Kindern erwerben und einen größeren Respekt vor der Erziehungsaufgabe entwickeln. Der Erfolg war bemerkenswert. Denn 20% der Jungväter machen heute in Deutschland von diesem Angebot Gebrauch. Mit der Diskussion um ein einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld soll auch in Österreich ein größerer Anreiz für Männer geschaffen werden, zumindest einige Wochen mit dem Kleinkind zu verbringen.
Die Väter, die wirklich das Anliegen haben, in Karenz gehen zu wollen, die stoßen auch auf Barrieren. Wenn man sich ansieht auf Arbeitgeberseite, da ist es so, dass die Vorbehalte, wenn Väter als Arbeitnehmer das Anliegen haben, in Karenz zu gehen, doch noch sehr, sehr groß sind. Man muss ein bisschen unterscheiden, Frauen als Arbeitgeber sind da sehr viel toleranter und akzeptieren sehr viel schneller, wenn Väter mit dem Anliegen kommen, 1, 2 Jahre vielleicht in Karenz zu gehen. Vor allem ältere Herren als Arbeitgeber sind da sehr, sehr skeptisch und können in vielen Fällen nicht wirklich überzeugt werden. Und es ist einfach noch immer oft so, dass Väter, wenn sie mit dem Anliegen in Karenz gehen zu wollen, an ihren Arbeitgeber sich wenden, noch immer die Antwort bekommen, ja, du kannst schon, aber du brauchst dann gar nicht mehr kommen.
Sowohl in Österreich wie in Deutschland gilt Familie und Kindererziehung als Privatangelegenheit, sagt Cornelia Helferich von der Evangelischen Fachhochschule für Soziale Arbeit in Freiburg. Das bedeutet, dass einer der beiden Elternteile zumindest befristet von der Erwerbsarbeit freigestellt werden muss, um die Kinder zu betreuen.
Wir haben gerade für kleinere Kinder ein wenig ausgebautes öffentliches Betreuungssystem. Und das trägt zum Beispiel mit dazu bei, es muss denn jemand zu Hause bleiben? Und wer ist es dann? Es muss nicht die Mutter sein. Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es günstiger, wenn sie es ist. Aber das Problem ist, dass öffentliche Kinderbetreuung nicht gut angesehen ist. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, wir haben in vielen Bereichen eine soziale Sicherung, die an das Erwerbseinkommen gebunden ist. Und das erhöht natürlich die Verantwortung von dem Mann, der sagt, die soziale Sicherung der Familienmitglieder, die nicht erwerbstätig sind, hängt von meinem Einkommen ab. Das heißt, ich muss mich anstrengen, damit ich für diese Familienmitglieder die soziale Sicherung erarbeite. In Skandinavien ist das anders. In Skandinavien zum Beispiel ist die soziale Sicherung der Frau unabhängig von der des Mannes und die des Mannes unabhängig von der Frau, sodass beide ihre eigene soziale Sicherung haben und damit natürlich auch weniger in näherer Verantwortung bei dem Mann ist und es sich besser teilen lässt.
In der Familienpolitik in Österreich wie in Deutschland werden derzeit zwei unterschiedliche Modelle gefördert, meint Cornelia Helferich. Das verstärkte Engagement der Väter am Familienleben und die exklusive Mutterrolle. Diesen Widerspruch betrachtet sie jedoch als Motor für neue Entwicklungen.
Die künftigen Veränderungen, die schon an die Tür klopfen, die sind sozusagen schon ganz dicht bei uns. Auf dem Arbeitsmarkt und der demografische Wandel werden uns noch weitere Veränderungen bescheren. Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, das heißt, dass ein Mann davon ausgehen kann, er macht eine Ausbildung, er findet einen Arbeitsplatz und er wird auf diesem Arbeitsplatz bis zu seiner Berentung durchgehend Vollzeit erwerbstätig sein können. Das wird zunehmend unrealistisch. Damit fällt ein gewisses Fundament von dieser Position, ich muss alleine die Ernährerverantwortung tragen, fällt damit weg. Und das ist eine Veränderung, mit der Frauen und Männer umgehen müssen.
Staatliche oder private Institutionen werden also in Zukunft mehr Verantwortung im Bereich von Familie und Kindererziehung übernehmen müssen, um dem sozialen Wandel, der sich abzeichnet, zu entsprechen. Die internationale Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Kultur beschleunigt diese Prozesse, erklärt der Soziologe Hans-Peter Bloßfeld vom Bayerischen Staatsinstitut für Familienforschung. Und sie produziert soziale Unsicherheit. Betroffen davon ist vor allem die junge Generation.
Auf der einen Seite wissen wir, die junge Generation ist viel besser ausgebildet, hat sozusagen Auslandserfahrung, spricht Sprachen, ist sozusagen eher ein Weltbürger. Aber gleichzeitig erhalten die sozusagen ja, zweiklassige Verträge, können Sie sagen. Befristete Verträge, Teilzeitverträge, prekäre Selbstständigkeit. Das heißt, die Leute beuten sich zum Teil selber aus und wir stellen auch fest, dass sich beispielsweise in den liberalen Ländern, die sehr stark marktdominiert sind, dass da die Löhne sinken, sodass man im Prinzip zwei Einkommen braucht, um mit einer Familie über die Runden zu kommen.
Diese Veränderungen am Arbeitsmarkt haben für die Familienplanung Konsequenzen. Denn junge Frauen und Männer leben trotz guter Qualifikationen durchschnittlich 5 Jahre in prekären Arbeitsverhältnissen, bis sie ihren ersten längerfristigen Job erhalten. In dieser Zeit der Unsicherheit gründen nur wenige eine Familie.
Und dann ist es die Frage, wenn die mal es geschafft haben, ihren Fuß reinzukriegen in ein System, nach langen, sozusagen quälenden Übergängen, dann gibt man das auch nicht so einfach auf und sagt, jetzt mache ich Familie und unterbreche erst mal ein paar Jahre oder arbeite nur Teilzeit. Weil dann hat man endlich das erreicht, was man ja über viele Jahre erreichen wollte. Und dann ja, gerät Familie und familiäre Entscheidungen wieder ein bisschen in den Hintergrund. Und das Ganze hat natürlich Konsequenzen für die Fertilität. Und es bedeutet, dass hier ein gewisser Widerspruch da ist zwischen ja, wachsender Unsicherheit durch Globalisierung. Also wenn man sagt, wir müssen den Arbeitsmarkt flexibilisieren und so weiter, dann übersieht man, dass der nicht für alle flexibilisiert wird, sondern für bestimmte Gruppen.
Der Druck, unter dem junge Männer und Frauen Familien gründen, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich erhöht. Und die Doppelbelastung von Beruf und Familie betrifft beide Geschlechter, sagt Cornelia Helferich. Sie hat im Rahmen des Sozialwissenschaftlichen Frauenforschungsinstitutes in Freiburg Paare befragt, die ihre Aufgaben in Familie und Beruf partnerschaftlich teilen.
Wir haben eine Studie gemacht über Gender Mainstreaming in der evangelischen Landeskirche. Da gibt es ja immer dieses Beispiel, die Pfarrer, die ihre Stelle teilen dürfen mit ihrer Frau. Und da sagte dann einer ein bisschen bitter, jetzt machen wir das, wir arbeiten beide Teilzeit, damit wir beide uns um die Kinder kümmern können gleichermaßen. Und jetzt merke ich, was dabei rauskommt, ist, dass ich die gleichen Nachteile habe, wie meine Frau sie sonst alleine hätte. Jetzt haben wir beide die Nachteile, sprich eingeschränkte Weiterbildungsmöglichkeiten und andere Nachteile, die eben mit einer Teilzeitbeschäftigung verbunden sind.
Wie die Partner mit der Doppelbelastung umgehen, ist jedoch sehr verschieden, sagt der Dortmunder Soziologe Michael Meuser. Er hat sogenannte Doppelkarrierepaare befragt.
Wo also beide Mann und Frau nicht nur berufstätig sind, sondern auch eine berufliche Karriere verfolgen. Also beide sind im Management eines Unternehmens oder beide verfolgen eine Hochschulkarriere oder betreiben sie gemeinsam eine Anwaltskanzlei. Solche Beispiele. In dieser Studie ist sehr deutlich herausgekommen, dass dort das Zeitmanagement der Familie in Übereinstimmung oder in Abstimmung gebracht werden muss mit dem durch die berufliche Tätigkeit, das berufliche Engagement beider Partner notwendige Zeitmanagement. Und das Interessante ist, dass auch in diesen Partnerschaften die Organisation der Vereinbarkeit von zwei beruflichen Karrieren und einem Familienleben weiterhin überwiegend auf Seiten der Frauen lastet.
Das neue Vaterbild ist zum Thema geworden. Und in Zeitschriften und Magazinen wird es seit Jahren beschworen. Mit der Unterstützung von Infonetzwerken wie www.väter.de oder www.jungeväter.at werden Männer darin bestärkt, ihrer neuen Rolle gerecht zu werden. Doch sind es selten Vollzeitväter, die hier angesprochen werden, sagt Michael Meuser. Die Adressaten sind berufstätige Väter, die feierabends und am Wochenende auch Zeit mit den Kindern verbringen wollen.
Im Grunde laufen die Tipps darauf hinaus, ein Zeitmanagement zu entwickeln, das angelehnt ist an Zeitorganisation in der Arbeitswelt. Ja, also dass also die geringe zur Verfügung stehende Zeit mit den Kindern möglichst effektiv organisiert wird, um einen möglichst großen Nutzen daraus zu zielen. Also dass Familienzeit viel stärker als das früher der Fall gewesen ist, eine durchorganisierte, durchrationalisierte Zeit wird.
Der Feierabendvater ist der Spielkamerad des Kindes. Er ist für Sport und Spaß zuständig. Doch er bereitet weder die Mahlzeiten zu, noch versorgt er die Wäsche. Auch die Betreuung durch Schulaufgaben ist Domäne der Mutter. Manche Autoren haben darin bereits wiederum ein Plus vermerkt. So beschwört das Magazin Geo das neue Bild vom Vater mit dem Slogan »Ohne Vater ist kein Nachwuchs richtig fit fürs Leben«. Und die sogenannte Papa-Galaxie wird folgendermaßen beschrieben.
Väter verwenden einen wesentlich größeren Anteil ihrer Zeit aufs Spielen als Mütter und erheblich weniger Zeit auf Hausarbeit. Daher die oft geäußerte weibliche Schelte, Väter picken sich mit den Kindern oft nur die Rosinen heraus. Doch die Ungerechtigkeit gegenüber der Frau ist ein Segen für das Kind, weil Väter anders spielen, überraschender, unvorhersehbarer, herausfordernder. Und das treibt das Kindeswohl entscheidend voran.
Das Leben mit dem Feierabendvater wird zum Abenteuer, das Kinder fordert, ihre Reaktionsfähigkeit fördert und ihre Flexibilität stärkt, so das Magazin Geo. Die Rolle des Vaters als Regelgeber, wie sie noch in der bürgerlichen Familie propagiert wurde, tritt in den Hintergrund. Doch in der alltäglichen Praxis sei diese Rolle nie besonders ausgeprägt gewesen, sagt Michael Meuser. Denn durch die Abwesenheit der berufstätigen Väter hatten die Mütter auf die Einhaltung sozialer und ethischer Spielregeln zu achten. Mit einer wachsenden Präsenz der Väter müsste jedoch auch die Machtbalance zwischen Mann und Frau innerhalb des Familiensystems neu ausgehandelt werden.
Was aber noch zum Vater als Regelgeber zu sagen ist, ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. In den Männlichkeits- und Vaterschaftsverständnis junger Männer spielt diese Figur des Mannes als Oberhaupt der Familie eigentlich keine große Rolle mehr. Es wird zumindest in Interviews nicht mehr genannt. Das ist nicht mehr der Bezugspunkt, auf den diese jungen Männer dann rekurrieren. Ob sich das in der späteren Praxis, wenn diese jungen Männer dann Vater geworden sind und wenn sie, was ja heute immer noch überwiegend der Fall ist, faktisch in die Funktion des Ernährers dann doch hineinkommen, ob sich da nicht möglicherweise auch dieses Verständnis doch noch einstellen kann, der Mann als Oberhaupt der Familie, das müsste man dann in der empirischen Forschung zu beantworten versuchen. Aber gegenwärtig kann man sagen, das ist ein entscheidender Unterschied, dass also diese Figur des Mannes als Oberhaupt der Familie für das männliche Selbstverständnis an Bedeutung verloren hat.
Für Mirko Pogorholz ist das Zusammenleben mit seiner Tochter selbstverständlich geworden. Jede zweite Woche übernimmt er die Aufgaben eines Alleinerziehers. Er organisiert den Haushalt, betreut die Hausaufgaben des Kindes und entdeckt mit ihm gemeinsam die Welt. In der Woche, in der er alleine ist, bleibt Zeit für zusätzliche berufliche Verpflichtungen und Zeit zum Nachdenken. Denn das Zusammenleben mit dem Kind fordert ihn als Vater, sich mit der eigenen Vergangenheit, seiner Kindheit und Jugend neu auseinanderzusetzen.
man reflektiert mehr über gewisse Sachen und ich begreife durch mein Vatersein meinen Vater besser zum Beispiel. Ich glaube, zu gewissen Positionen hätte ich überhaupt keinen Zugang, wenn ich nicht selbst dann hinterfragen müsste oder kann. Weil ohne Kind würde ich gar nicht darüber nachdenken. Das ist es und das macht einen bestimmt nicht zu einem schlechteren Menschen, wenn man diese Möglichkeit hat, über sowas nachzudenken.
Für jedes Kind wiederum stellt sich die Frage, woher komme ich und wohin gehe ich? Und der Vater ist hier zumindest Teil der Antwort. Die US-amerikanische Autorin Nicole Krauss beschreibt in ihrem Roman Die Geschichte der Liebe die Sehnsucht der 14-jährigen Alma nach ihrem verstorbenen Vater. Aus dem Sperrmüll hatte das Mädchen einen alten Pullover gerettet, der ihm gehörte. Dieses Kleidungsstück schützt und wärmt sie. Aus dem Englischen übersetzt von Grete Osterwald vermerkt Alma in ihrem Tagebuch:
In diesem Jahr trug ich den Pullover meines Vaters 42 Tage lang am Stück. Am 12. Tag ging ich auf dem Schulflur an Sharon Newman und ihren Freundinnen vorbei. »Was hat sie nur mit diesem ekligen Pullover?«, sagte sie. »Geh Schierling fressen«, dachte ich, und beschloss, Dads Pullover den Rest meines Lebens zu tragen. Ich schaffte es fast bis zum Ende des Schuljahres. Er war aus Alpaka-Wolle und Mitte Mai wurde er unerträglich. Meine Mutter glaubte, es sei verspätete Trauer. Aber ich hatte nicht vor, irgendwelche Rekorde aufzustellen. Ich mochte nur, wie er sich anfühlte.